Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Mein heutiger Werbepartner ist Subaru. Raus aus dem Gewohnten, rein ins Ungewisse. Subaru sagt dazu, do your do, geh deinen Weg. Mit den neuen vollelektrischen Modellen, die mit Allradantrieb und unvergleichlicher Outdoor-DNA begeistern. Ab 13. Juli beim Subaru-Partner in deiner Nähe. Mehr auf subaru.de.
Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal mit mir, Lena aus dem Redaktionsteam, sonst hört ihr hier ja viel Froni am Apparat. Also heute bin ich mit dran, freue mich zu Gast zu haben, die Tierärztin Dr. Medved Lilly Baum. Sie sind Assistenzärztin in Weiterbildung an der Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Genau, das ist richtig. Ich arbeite zusätzlich auch noch am Lehrstuhl für Tierernährung. Also ich habe so ein bisschen eine Sonderstellung bei uns. Ich habe sozusagen zwei Arbeitsstätten und mache da meine Residency im Bereich Ernährung, genau.
Sehr, sehr spannend. Und das ist auch, trifft sich auch sehr, sehr gut, denn wir wollen uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, was alles mit Deklarationen zu tun hat, was also alles auf Futterverpackungen stehen kann, was das bedeutet und wie man sich das oder wie man das auch gut lesen kann und verstehen kann. Weil manches ist natürlich pretty straightforward, versteht man sofort. Anderes ist vielleicht ein bisschen komplizierter, richtig zu verstehen.
Ja, perfekt.
Und dann starten wir aber jetzt erstmal mit einer ganz grundlegenden Sache, die eigentlich relativ klar ist, aber vielleicht ist ja da doch ein bisschen was noch mit nachzudenken. Und zwar, was ist eigentlich groß der Unterschied zwischen Alleinfuttermittel, Ergänzungsfuttermittel, Diät-Alleinfuttermittel und Leckerli? Sind ja alles jetzt Begriffe, ist alles irgendwas, was der Hund frisst oder zu fressen bekommt, aber ist ja nicht genau das Gleiche.
Genau, ist nicht genau das Gleiche und ist auch ganz, ganz wichtig, gerade auch für die Tierbesitzerinnen und Besitzer, dass wir da einen Unterschied machen, weil das nämlich auch für die Gesundheit vom Hund natürlich extrem wichtig ist. Vielleicht können wir es so ein bisschen in zwei Gruppen gliedern. Wir haben einmal die Einzelfuttermittel. Das sind die Futtermittel, wo wirklich nur eine Zutat so drin ist. Das ist zum Beispiel sowas, wenn wir eine Reinfleischdose kaufen. Das machen wir ganz gerne. Jetzt zum Beispiel, wenn der Hund einen Verdacht auf eine Allergie hat, dann machen wir ja klassischerweise diese Elimination. Diäten, wo man die Diät mal für eine Zeit lang begrenzt auf eine Protein, eine Kohlenhydratquelle. Und das kann man zum Beispiel machen, eben auch mit so Reinfleischdosen. Und da wäre dann zum Beispiel nur Pferdemuskelfleisch drin, sonst nichts. Also wirklich nur Muskelfleisch. Und das wäre dann ein Einzelfuttermittel, was natürlich, kann man sich vorstellen, nicht bedarfsdeckend ist für den Hund. Also wenn wir jetzt nur Muskelfleisch füttern, dann ist er natürlich nicht bedarfsdeckend versorgt. Aber es hat natürlich trotzdem seine Einsatzmöglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel in der Eliminationsdiät oder wenn man generell Rationen selber zusammenstellen möchte, manchmal kocht, aber dann im Urlaub vielleicht doch kein Fleisch selber kochen will, dann kann man das schön einsetzen. Das ist das eine. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Mischfuttermittel. Das ist dann einfach Futtermittel, die aus mehreren Einzelfuttermitteln bestehen. Macht, glaube ich, Sinn. Also, dass man einfach mehrere Zutaten im Futter hat. Und da gibt es dann eben nochmal die Unterscheidung in die Ergänzungsfuttermittel und die Alleinfuttermittel. Und die Ergänzungsfuttermittel müssen eben nicht bedarfsdeckend sein, sondern sind in der Regel sogar höher in den Nährstoffen, die der Hund so braucht. Das sind zum Beispiel so ganz klassisch als Beispiel für Ergänzungsfuttermittel wären so Mineralstoffpräparate. Also wenn wir jetzt zum Beispiel selber kochen für den Hund, dann brauchen wir ja Mineralstoff und Vitaminpräparat und das wäre so ein ganz klassisches Ergänzungsfuttermittel. Ist aber dann nicht, also muss quasi nicht bedarfsdeckend sein, ist glaube ich auch allen klar, ne? Wenn ich jetzt nur Mineralfutter fütter, dann wird der Hund auch nicht bedarfsdeckend versorgt sein. Und das ist dann der Unterschied eben zum Alleinfuttermittel. Das muss dann wiederum bedarfsdeckend sein für den Hund. Also wenn ich ein Alleinfuttermittel füttere, dann sollte der Hund komplett versorgt sein mit allem, was er braucht. Also genug Protein natürlich, aber auch genug Kalzium, Phosphor, alle Mineralstoffe, alle Vitamine müssen in einem Alleinfuttermittel bedarfsdeckend enthalten sein.
Und wenn ich da jetzt ein Diät davor habe, dann bedeutet das für spezifische Bedürfnisse, die der Hund hat, oder?
Genau, also bei den Diät-Alleinfuttermitteln, die sind einfach auch auf rechtlicher Basis nochmal konkret geregelt. Wenn ich es Diät nenne, dann muss es letztendlich ein, ich nenne das mal medizinisches Futtermittel sein. Da gibt es rechtliche Vorgaben, die PANATS heißen, die dann genau vorschreiben, was dieses Futter können muss, um als Diät Alleinfuttermittel gelistet zu sein. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Nierendiät haben, die eben für chronische Niereninsuffizienzen geeignet ist, dann gibt es da in diesem Gesetzestext eben Vorgaben, wie hoch darf der Proteingehalt sein, wie hoch darf der Phosphorgehalt sein. Das ist dann ganz genau festgelegt und das muss eben dieses Futtermittel auch erfüllen. Das ist bei den normalen Alleinfuttermitteln eben anders.
Und die Leckerlis, die ordnen wir in die Ergänzungsfuttermittel ein.
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also die können natürlich auch ein Einzelfuttermittel sein. Also die müssen kein Ergänzungsfuttermittel sein. Kommt sehr auf die Herstellung drauf an. Aber genau, das kann entweder ergänzend sein oder eben als Einzelfuttermittel laufen.
Aber alle gemeinsam haben sie ja im Endeffekt, dass draufstehen muss, was drin ist, oder? Also das ist ja eigentlich im
Genau.
Endeffekt die Deklaration.
Genau, das ist letztendlich die Deklaration. Also wir haben als, sage ich mal, gesetzliche Vorgaben müssen einige Sachen draufstehen. Also es muss nicht nur draufstehen, was drin ist. Wir haben da relativ viele Vorgaben, nämlich zum einen eben auch, dass draufstehen muss, ob es ein Alleinfuttermittel, ein Ergänzungsfuttermittel oder ein Einzelfuttermittel ist. Also das muss auf jeden Fall auch immer draufstehen. Für welche Tierart? Ich glaube auch wichtig, ne, dass wir nicht aus Versehen Katzenfutter für unsere Hunde kaufen oder umgekehrt. Das wäre vielleicht auch nicht so gut. Und dann ist es auch noch ganz gut, wenn wir danach schauen, für welche Tierkategorie, sage ich mal, das Futter ausgerichtet ist. Also ist es jetzt für einen Welpen geeignet oder ist es für einen ausgewachsenen Hund? Also auch das ist ganz wichtig, dass wir uns das zusätzlich zu dem, was wir an Inhaltsstoffen haben, einfach nochmal anschauen.
Zu den Inhaltsstoffen kommen wir gleich noch. Was mir jetzt gerade noch gekommen ist, muss da eigentlich auch draufstehen, diese Fütterungsempfehlung, wie viele, was weiß ich, ein Hund bis 4 Kilo darf zwei Leckerchen davon da essen und fressen und der andere darf irgendwie nur eins essen oder der andere darf
Ja,
fünf bekommen am Tag?
genau. Also die Fütterungsempfehlung muss auf jeden Fall auch mit draufstehen. Also dass wir einfach auch gerade beim Alleinfuttermittel eine Idee haben, ne, was da an Menge gefüttert werden muss. Da muss man nur vielleicht schon mal so ein bisschen vorab. Es klingt eigentlich sehr plausibel, aber bei den ein oder anderen ist es dann manchmal doch der Stolperstein. Die Fütterungsempfehlungen, die hinten draufstehen, gerade beim Alleinfuttermittel, beziehen sich halt immer auf, wenn ich ausschließlich dieses Futter füttere. Außer es steht dann auch, also bei manchen steht auch drauf, gut, wenn Sie das jetzt mit Trockenfutter von uns kombinieren wollen, wenn es ein Nassfutter ist, dann könnte man so und so viel trocken, so und so viel nass geben. Aber ich hatte tatsächlich immer mal wieder den ein oder anderen Fall, wo der Hund dann deutlich übergewichtig war, weil halt sowohl das Nassfutter nach Fütterungsempfehlung gefüttert wurde, als auch das Trockenfutter.
Ah, und dann
Und
wirst du
dann haben
doppelt
wir,
versorgt.
genau, dann haben wir natürlich 200% Energie in dem Hund gehabt. Dann war das Problem relativ schnell gefunden und behoben. Aber trotzdem, dass man das vielleicht einfach nochmal sich bewusst macht, da geht es immer darum, wenn ich nur das füttere. Heißt natürlich auch, wenn ich jetzt zusätzlich noch sehr viele Snacks füttere, muss ich da auch ein bisschen die Menge reduzieren. Da muss man immer schauen, dass man nicht zu viel Menge vom Alleinfuttermittel reduziert, weil wir dann ja auch in eine Versorgungsproblematik kommen, weil wir einfach weniger Mineralstoffe dann auch natürlicherweise im Futter haben, wenn wir da weniger Menge füttern. Da muss man so ein bisschen gucken. Aber da gerade was die Energiezufuhr angeht, ich muss gestehen, ich komme ja, mein Herzensthema ist ja die Adipositas und die chronischen Enteropathien. Und gerade bei den Adipositas-Patienten, da ist es mir einfach immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wenn wir viele Snacks geben, müssen wir aufpassen, dass wir das dann eben auch im Alleinfuttermittel abziehen.
Ja, da sind dann natürlich diejenigen von uns, die ein Futter füttern, das sie auch als Belohnung nutzen können. Fein raus, ne? Die
Ja,
nehmen halt einfach von
perfekt.
der Hauptration was
Ja.
ab und der Hund verdient sich sozusagen beim Arbeiten oder Trainieren das Futter.
Das
Das
ist
ist dann.
total perfekt. Das empfehlen wir auch ganz oft, gerade auch bei den Reduktionsdiäten. Also wenn wir wirklich einen übergewichtigen Patienten haben, empfehlen wir das sehr, sehr gerne, dass man halt wirklich morgens sich abwiegt, was habe ich für den Tag so zur Verfügung. Dann macht man sich einen Teil vielleicht fürs Frühstück, eins fürs Abendessen und den Rest kann man dann über den Tag frei verteilt als Leckerchen füttern. Das ist super.
Genau. Sind da natürlich eher die Trockenfutterfütterer dann
Ja,
im Vorteil.
so
Mit
ein
Nassfutter
Nassfutter
wird es ein bisschen
ungerne
schwierig.
im Snackbeutel.
Vielleicht, gerade wenn wir eh schon dabei sind mit der Fütterungsempfehlung, kann man davon ausgehen, dass die immer irgendwie besonders konservativ gerechnet ist und dass es für viele Hunde dann passt oder dass es für viele dann zu viel ist oder für viele zu wenig oder es lässt sich das nicht durch die Bank weg festlegen und sagen?
Also es ist schon so, dass einfach jeder Hund wahnsinnig individuell ist. Wir haben natürlich diese Energiekalkulationen, die wir machen pro Idealgewicht. Also dass man sagt, okay, der Hund sollte so und so schwer sein. Und dann kann man sich das natürlich ausrechnen, was der Energiebedarf ist. Aber man muss sagen, jeder Hund ist unterschiedlich. Das Energielevel jedes Hundes ist unterschiedlich. Und die Fütterungsempfehlungen sind meistens kalkuliert anhand Daten von sehr jungen, sehr aktiven Koloniehunden. Also das ist einfach klassischerweise so, dass so die Grunddaten, die man erhebt, das sind halt meistens Koloniehunde, die sich sehr viel bewegen, die jung sind, die einfach auch in der Gruppe sich natürlich gegenseitig zur Bewegung anheizen. Das heißt, die haben wahrscheinlich ein bisschen höheren Grundumsatz als jetzt so unser normaler Couch-Potato-Hund vielleicht, der mit uns dreimal am Tag ein bisschen spazieren geht. Das heißt, man muss einfach immer gut gucken mit den Fütterungsempfehlungen. Das kann passen. Das kann aber auch ein bisschen zu hoch angesetzt sein. Wenn wir einen wahnsinnig aktiven Hund haben, kann das natürlich auch mal sein, dass es ein bisschen zu wenig ist. Und da empfehlen wir einfach, das, was am präzisesten ist, ist wirklich einfach eine Gewichtskonstanz zu erreichen. Also, dass man den Hund regelmäßig wiegt. Im besten Fall alle 1 bis 2 Wochen, dass man einfach mal guckt, okay, wie, in welche Richtung entwickeln wir uns gerade? Passt das jetzt von der Futtermenge oder müssen wir ein bisschen mehr, ein bisschen weniger geben?
Wie sieht es denn aus mit den Angaben auf einer Hundefutterverpackung? Welche sind für uns Halterinnen und Halter tatsächlich entscheidend? Und gibt es welche, die wir häufiger überschätzen oder vielleicht auch unterschätzen?
Ja, also was das Allerwichtigste uns immer ist, ist wirklich diese Part Alleinfuttermittel, weil es gibt schon relativ viele Futtermittel, die eben nicht klassisch Mineralstoffpräparate sind, sondern die einfach aussehen wie eine normale Hundefutterdose, sage ich jetzt mal, die aber Ergänzungsfuttermittel und keine Alleinfuttermittel sind. Und da lohnt sich auf jeden Fall immer mal der Blick auf die Verpackung, steht da jetzt drauf Alleinfuttermittel oder nicht, weil dann ist man schon mal auf jeden Fall ein bisschen sicherer, dass es auch wirklich bedarfsdeckend ist. Auch da muss man vielleicht mal einschieben. Leider ist es nicht so, dass jedes Alleinfuttermittel zwingend bedarfsdeckend ist. Also da gibt es natürlich Kontrollen. Aber es kann natürlich immer auch mal sein, dass es trotzdem nicht bedarfsdeckend ist. Aber man ist auf jeden Fall deutlich sicherer, wenn man ein Alleinfuttermittel auswählt, als wenn man jetzt auf Ergänzungsfuttermittel setzt, weil die sind sehr sicher nicht bedarfsdeckend. Das ist sowas, wo ich sagen würde, das ist sehr wichtig. Und dann auf jeden Fall auch, was habe ich für einen Hund? Also sich das immer kurz zu überlegen, ist es jetzt ein Welpe im Wachstum? Weil dann ist natürlich auch ganz wichtig, die haben einen ganz anderen Bedarf an Protein, an Kalzium, an Phosphor, dass die auch ein welpengerechtes Futter bekommen. Oder habe ich einen Seniorhund, der vielleicht auch nicht mehr so ein hochenergetisches Futter braucht, vielleicht eher ein bisschen was reduzierter? Habe ich einen Hund, der zu Übergewicht neigt? Also da muss man einfach immer so ein bisschen überlegen, was ist das für ein Hund, den ich füttern möchte? Und sich dann daran orientieren. Und ich glaube, was so ein bisschen überschätzt ist, vielleicht auch in der Hundeernährung, was natürlich auch so einen großen Trend gerade bedient, ist alles, was so Richtung getreidefrei geht, ne? Glutenfrei, weizenfrei. Da gibt es einzelne Hunde, bei denen das sicherlich hilfreich ist, die da vielleicht wirklich auch eine Glutensensitivität haben. Ne? Wir haben da auch den ein oder anderen Case Report. Aber für die allermeisten Hunde ist Getreide überhaupt gar kein Problem. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen was vielleicht etwas überschätzt ist. Aber das Allerwichtigste, wenn man jetzt wirklich sicher sein will, dass der Hund gut versorgt ist, dann auf jeden Fall schauen, dass ein Alleinfuttermittel ist und dass die Kategorie passt. Also das ist jetzt Welpe, Adult oder Senior zum Beispiel.
Ja. Für alle, die jetzt zuhören und die der Hund lesen, falls ihr es nicht schon gesehen habt, in der Ausgabe mit dem Wolf auf dem Cover, die Ende März erschienen ist, war auch ein großer Beitrag drin, in dem es um Kohlenhydrate geht. Und da geht es auch natürlich dann mit um Getreide, inwieweit diese ganzen Angaben mit getreidefrei ist wichtig oder nee, Hunde sollten kein Getreide kriegen oder ähnliches. Da haben wir ein bisschen drüber aufgeklärt auf jeden Fall. Genau. Jetzt haben wir ja bei den Angaben auf dem Futter bestimmte sogenannte Deklarationsarten. Wir haben da die geschlossene Variante, wir haben die offene, wir haben vielleicht auch eine halboffene. Was bedeutet das eigentlich und was verbirgt sich da dahinter?
Ja, letztendlich geht es so ein bisschen darum, ob ich, gerade bei der offenen Deklaration haben wir halt die Angaben, wie viel prozentual wirklich von welchem, von welcher Zutat enthalten ist, in absteigender Reihenfolge immer. Und natürlich ist so eine offene Deklaration, also wo ich wirklich weiß, okay, es sind jetzt 20% Hühnermuskelfleisch, 5% Organe vielleicht vom Huhn, ne? Und dann das dann auch nochmal in absteigender Reihenfolge, das hilft uns natürlich schon, gut nachzuvollziehen, was jetzt wirklich im Futter enthalten ist. Also einfach ne, zu gucken, wie groß ist jetzt wirklich der Anteil, wie groß sind auch die Mengenunterschiede zwischen dem, was als erstes gelistet ist und was dann danach kommt. Das ist ja bei so einer geschlossenen Deklaration immer nicht ganz so einfach jetzt zu sagen, wie viel mehr ist dann da jetzt wirklich von zum Beispiel, wenn wir jetzt Huhn, Kartoffel gelistet hätten, wie viel mehr Huhn als Kartoffel ist da jetzt drin. Aber man muss auch sagen, nur weil wir eine sehr lange, detaillierte Zutatenliste haben mit tollen Prozentangaben, wissen wir nicht automatisch dadurch, ob dieses Futter jetzt für den Hund geeignet ist oder nicht. Und wir können auch immer noch nicht komplett sicher sagen, ist es jetzt bedarfsdeckend oder nicht. Ist natürlich ein bisschen einfacher, das dann nachzuvollziehen, aber letztendlich brauchen wir, also das ist auch bei uns so, wenn wir jetzt, wir nennen das dann Rationsberechnungen machen für die Hunde, um zu gucken, ob ein Futter bedarfsdeckend ist, brauchen wir immer die Analysedaten am Ende, also um zu gucken, wie viel ist denn wirklich jetzt noch enthalten. Wenn wir das Futter, wenn es fertig ist, nochmal analysieren, wie viel Protein ist dann wirklich drin, wie viel Kalzium, Phosphor, ist was von den Vitaminen, was wir dazugegeben haben, vielleicht verloren gegangen im Verarbeitungsprozess. Da muss man einfach sagen, dass nur weil es eine offene Deklaration ist, kann man nicht automatisch sagen, okay, das ist jetzt A, ein besseres Futter oder das ist auf jeden Fall bedarfsdeckend.
Sie hatten schon gesagt, diese Zutaten werden in absteigender Reihenfolge und aufgelistet. Absteigend, das heißt von Gewichtsanteil, das, was den größten Gewichtsanteil hat, steht als erste Stelle und so weiter. Aber jetzt ist es ja, glaube ich, so, dass es da auch so ein paar Punkte gibt, in denen man das so ein bisschen, ich will nicht manipulieren sagen, kann ich, in dem man das ein bisschen so hinstellen kann, dass es einem halt gut gefällt.
Ja, also
Da gibt es ja
wahrscheinlich
das.
genau, dass sie einfach verschiedene Inhaltsstoffe in ihre Einzelheiten runterbrechen und dadurch werden sie weniger vom Gewichtsanteil, das meinen Sie wahrscheinlich, oder?
Genau. Was muss man da so ein bisschen im Kopf haben?
Ja, also klar, ne, es ist, glaube ich, wie überall, das haben wir im Humanbereich ja auch, es soll gut aussehen, es soll schick sein, die Liste an Zutaten. Ich denke, dass man sieht ja trotzdem, was enthalten ist. Also wenn ich jetzt als ersten Punkt vielleicht Huhn habe und dann habe ich drei oder vier Inhaltsstoffe, die alle sich auf Reis beziehen vielleicht oder auf Mais. Und dann kann man natürlich schon so ein bisschen einen Hinweis darauf kriegen, dass da vielleicht dann in der Summe doch mehr Kohlenhydrat als Protein drin ist. Aber auch da muss man wieder sagen, das heißt nicht automatisch, dass es ein schlechtes Futter ist. Also es ist natürlich auch hier in der Marketingwelt des Tierfutters so, dass ein sehr hoher Fleischanteil immer noch gleichgesetzt wird mit einem sehr hochqualitativ gesundem Futter für den Hund, mit einem sehr hohen Proteingehalt. Das wird ja sehr breit propagiert, dass das das Allerbeste ist. Und da natürlich weiß das Marketing, wie das dann funktioniert. Und dann setzt man wahrscheinlich halt, ne, natürlich das Fleisch an erster Stelle, wenn man das halt so deklarieren möchte. Aber für einzelne Hunde kann es vielleicht auch gut sein, dass doch eben der pflanzliche Anteil höher ist als der fleischliche Anteil. Das kommt halt sehr auf die Hunde drauf an und auch vielleicht auf die Probleme, die die Hunde so haben. Und dann ist es sicherlich auch ein Marketinggrund. Ich bin da jetzt nicht so versiert in dem, was die Futtermittelherstellenden so machen. Da kenne ich mich einfach nicht gut genug aus, aber das wäre jetzt so meine Idee dahinter.
Ja, auch da wieder für alle, die der Hund lesen, die Ausgabe, die im Mai erscheint, da ist ein fliegender Papillon drauf sozusagen, ein Papillon, der rennt. Da haben wir einen Beitrag drin rund um Proteine in der Ernährung und da geht es auch an einem Teil um Deklaration und was jetzt zum Beispiel zwischen Frischfleisch und getrocknetem Fleisch, Fleischmehl und so weiter, was da zu beachten ist. Was im Endeffekt vor allem mit dem Wasseranteil zu tun hat, aber lest es einfach mal nach. Das ist auch schon wieder eine Frage, die haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet, die ich hatte mit dem möglichst hohen Fleischanteil im Futter, den sich ja einige Hundehalterinnen und Hundehalter wünschen. So extrem sinnvoll muss das gar nicht sein, je nach Hund. Gerade diejenigen, die jetzt nur regulär aktiv sind, die brauchen nicht irgendwie ein mega riesen High-Protein-Futter, ne? Also das.
Nee, genau. Und man muss halt schon auch sagen, also es kommt auch immer sehr auf die Qualität des Proteins drauf an, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel kein reines Muskelfleisch hat, sondern vielleicht auch einen hohen Anteil der Proteine aus Organen kommt, die sehr, sehr bindegewebsreich sind, deswegen vielleicht nicht ganz so gut verdaulich sind, dann muss man sich klar machen, dass wenn wir so einen hohen Proteinüberschuss haben, dann kommt einiges von diesem Protein, wird gar nicht aufgenommen vom Körper, sondern gelangt dann in den Dickdarm. Das heißt, dann haben wir Protein, das da gar nicht so hingehört im Dickdarm. Die proteolytischen Bakterien, also die, die Proteine essen letztendlich, wenn man es so nennen möchte, die freuen sich natürlich darüber, die vermehren sich. Und dadurch haben wir einfach auch eine Verschiebung in der Darmflora. Und das ist eben meistens, also weil die proteolytischen sind jetzt nicht so die, die wir besonders gern haben, diese Bakterien. Das heißt, es kann auch zu Dysbiosen kommen, wenn wir einfach viel unverdautes Protein im Dickdarm haben. Und das kann eben passieren, wenn wir sehr, sehr hohe Gehalte am Protein haben, wenn wir sehr schlecht verdauliches Protein haben, dann passiert das eben schneller, als wenn wir jetzt einfach nur den Bedarf decken. Und das ist ja auch völlig fein. Also so der Proteinbedarf muss gedeckt werden, keine Frage. Aber dass wir jetzt da mit 200-300% Versorgung reingehen, ist halt gar nicht nötig und kann halt je nach Verdaulichkeit des Proteins auch dazu führen, dass wir einfach ja Probleme mit der Darmflora bekommen.
Ja, und dann kann es auch dazu noch kommen, dass der Hund irgendwie Blähungen kriegt oder was, weil eben dieses zu viel erstmal irgendwie verarbeitet und abgebaut werden muss, ne?
Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht eh noch dazu kommen würden, aber ich habe es mir jetzt gerade bei dem Punkt auch nochmal, ist es wichtig zu sagen, der Proteingehalt, der hinten auf der Dose draufsteht, also da stehen ja immer unsere analytischen Bestandteile hinten auf der Dose drauf, das ist einmal das Protein, Fett, die Asche. Und da ist es so, dass wir immer darauf, also uns bewusst machen müssen, das bezieht sich immer auf die Ursprungssubstanz. Also so das, was Sie gerade schon mal so ein bisschen gesagt haben, da kommt es natürlich auch viel auch auf den Wassergehalt des Futters drauf an. Das heißt, wenn ich jetzt ein Nassfutter und ein Trockenfutter nebeneinander halte und dann schaue, ich nehme jetzt das mit dem höheren Proteingehalt, das kann man so gar nicht vergleichen. Und das ist so ein bisschen tricky. Und ich glaube, auch das ist das, was vielen TierbesitzerInnen halt gar nicht klar ist und was ehrlicherweise schon auch irreführend ist. Also ich habe viele TierbesitzerInnen in der Ernährungsberatung, die halt sagen, ja gut, wir wollten jetzt ein fettarmes Futter, weil der Hund hat vielleicht ein Problem mit dem Pankreas, also mit der Bauchspeicheldrüse. Und dann sind die wirklich Stunden im Fressnapf gewesen und haben die Dosen verglichen und geschaut, okay, das ist jetzt das, wo hinten die kleinste Prozentzahl Fett draufsteht und das haben wir uns jetzt ausgesucht und dann muss man letztendlich dann kommen und sagen, ja, voll schön, dass die sich diese ganze Mühe gemacht haben,
ja,
aber
absolut.
es ist halt, man kann es so nicht vergleichen, man muss es immer umrechnen, entweder eben, wir nennen das dann auf die Trockensubstanz, kann man das umrechnen, man kann es auch auf die Energie umrechnen, aber man braucht halt einen gemeinsamen Nenner, auf den man das vergleichen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, nur weil da hinten jetzt eine sehr große Zahl Protein draufsteht in Prozent, heißt das nicht, dass dieses Futter auch automatisch so viel höher im Protein ist, als jetzt vielleicht ein anderes, was einfach eine andere Trockensubstanz hätte. Es ist immer so ein bisschen komplex zu verstehen, aber ich glaube, das ist vielleicht noch ein Hinweis, der ganz wichtig ist.
Ich glaube, das ist für mich allein schon der Grund, eine Ernährungsberatung oder in Anspruch zu nehmen. Ich verstehe das schon alles gar nicht mit diesem Rohasche, Rohprotein und so weiter, was das überhaupt bedeutet und wie ich das berechnen muss. Und überhaupt, das ist ja schon ganz eigentlich ziemlich kompliziert. Also für Fachleute wie Sie wahrscheinlich nicht, aber für so den
Ja, aber ich meine, wir haben das ja auch lange gelernt.
Ja,
so, da
das muss
man
ja auch irgendwie zum Expertentum dazugehen.
Nee, total. Und wir verstehen das auch und wir verstehen jeden, der unsere Leistungen in Anspruch nimmt, um zu sagen, jetzt helfen Sie uns mal durch diesen Wust von Futtermitteln durch. Man muss sagen, bei den meisten Hunden, wirklich beim gesunden, jungen Hund, macht es auch nicht so einen riesigen Unterschied in der Regel. Ne? Wenn wir ein gutes Alleinfuttermittel haben, das bedarfsdeckend ist, ob dann der Proteingehalt um ein paar Prozentpunkte hier und da abweicht oder auch der Fettgehalt, die meisten kommen damit ja sehr gut klar. Da ist es halt wirklich eher bei den Patienten, die eine Krankheit haben, wo wir halt schauen müssen, wir können nicht so hoch im Fettgehalt oder eben auch mit dem Protein müssen wir vielleicht aufpassen bei einem Nierenpatienten. Also das ist immer eher so das, wo man dann wirklich sagen muss, gut, dann suchen wir uns jetzt auch jemanden, der uns das vielleicht einmal ausrechnen kann.
Gibt es denn bei dem, was auf den Futterverpackungen steht, also das ist für mich gefühlt immer so ein bisschen ein Spagat zwischen tatsächlicher Aussagekraft und Marketingsprache, die natürlich das Futter besonders attraktiv wirken lassen soll, weil im Endeffekt möchte man das ja verkaufen. Wie sieht es denn aus mit Aussagen wie das Getreidefrei hatten wir schon vorhin angesprochen, Hypoallergen, Sensitiv, Single Protein, oder ohne künstliche Zusätze, sagen die denn tatsächlich auch was aus, was wir als Punkt nehmen können bei der Auswahl von Futter oder ist das eher mit Vorsicht zu genießen?
Ja, also ich glaube, da muss man auf jeden Fall den Unterschied machen zu von diesen Begriffen, die Sie jetzt gerade genannt haben, zu diesen wirklich offiziellen Haarnatt begriffen, ne? Also das ist, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, das ist diese, wenn es jemand mal nachschauen möchte, diese EU-Verordnung 2020-354. Da kann man mal gucken, da stehen diese Paarnatts eben drin und das sind dann wirklich geschützte Begriffe. Also da kann man auch genau schauen, wenn da jetzt draufsteht, eben für eine Nierendiät, für Nierenpatienten, dann kann man auch wirklich da nachgucken, das muss dann im Futter enthalten sein. Das ist bei diesen Begriffen wie Hypoallergen und sensitiv nicht so. Also da haben wir jetzt keine Garantie, wenn da jetzt irgendwie sensitiv draufsteht, dann darf der Fettgehalt nur X sein. Das gibt's nicht. Es ist natürlich schon so, dass diese Claims grundsätzlich zutreffend sein müssen. Also die dürfen ja nicht irreführend sein. Wenn ich jetzt draufschreibe, getreidefrei und es ist nicht getreidefrei, das geht natürlich nicht. Also das muss natürlich schon stimmen. Aber man muss einfach so ein bisschen schauen, was macht denn da Sinn? Also ich glaube, beim getreidefrei, vielleicht können wir das auch noch mal so ein bisschen aufdröseln. Also wir haben ja so dieses Getreidefreie. Das heißt, wir haben kein Getreide und damit auch eben kein Gluten im Futter. Weil manchmal geht das ja so ein bisschen konfus. Was war jetzt noch mal was? Dann gibt es einige Futter, die schreiben eben glutenfrei. Da kann Getreide drin sein, aber eben kein Gluten. Also zum Beispiel Maisstärke könnte jetzt drin sein, ist ja ein Getreide, hat aber eben kein Gluten. Reis zum Beispiel könnten wir auch bei diesen glutenfreien Futtermitteln einsetzen. Und dann gibt es eben noch das Weizenfreie. Das kann dann sowohl Getreide als auch Gluten enthalten, aber eben halt kein Weizen so. Also das sind schon mal so diese Unterschiede, die man sich vielleicht einmal kurz nochmal in Erinnerung rufen kann, dass das unterschiedliche Dinge sind, die da beworben werden, aber alle so immer in einem Topf so ein bisschen landen. Und da muss man halt echt schauen, okay, habe ich vielleicht wirklich einen Hund, der glutensensitiv ist? Ist sehr selten, aber gibt es. Dann ist das natürlich was, was man einsetzen kann. Hypoallergen und sensitiv sind nicht jetzt automatisch für jeden Allergiker geeignet, muss man einfach sagen. Also das sind in der Regel schon Futtermittel, die weniger Zutaten haben, teilweise so ein bisschen exotischere Zutaten, also dass man da vielleicht so Richtung Eliminationsdiät gucken kann. Aber die haben jetzt auch keine, wie ich eben gesagt habe, eben diese harten Richtlinien. Jetzt zum Beispiel, wenn wir so eine Diätalleinfuttermittel haben zur Linderung von akuten intestinalen Resorptionsstörungen, so nennt sich das dann bei den Paarnatts, dann haben wir eben auch sehr genaue Vorgaben. Wie muss der Fasergehalt sein? Wie muss die Verdaulichkeit sein? Das ist jetzt bei Hypoallergenen oder Sensitiven nicht so. Single-Protein ist dann eben auch wieder was, was man sich überlegen kann im Rahmen von so einer Eliminationsdiät. Und da ist es eben auch so, wenn Single-Protein draufsteht, sollte schon auch Single-Protein drin sein. Das hat jetzt nichts mit, sag ich mal, diesen Paarnatz oder den Ernährungsrichtlinien in Anführungszeichen zu tun, sondern da geht es halt wirklich darum, wenn ich damit werbe, wenn ich diesen Claim mache, dann muss ich den natürlich auch erfüllen, einfach, dass ich keine Verbrauchertäuschung habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das muss natürlich trotzdem erfüllt sein. Und das Letzte waren jetzt, glaube ich, die künstlichen
Ohne
Zusätze.
künstliche Zusätze, ja.
Genau, und da ist es so, auch da muss man sich so ein bisschen bewusst machen, ohne künstliche Zusätze heißt in der Regel keine künstlichen Farbstoffe, keine künstlichen Aromastoffe oder Konservierungsstoffe. Das heißt nicht automatisch, dass das Futter überhaupt keine Zusatzstoffe hat. Was auch gut und richtig so ist in den meisten Fällen, weil für ein bedarfsdeckendes Alleinfuttermittel brauchen wir Zusätze. Also wir brauchen in der Regel eben Vitamine, auch Spurenelemente. Das ist ganz schwierig, ein Alleinfuttermittel so zusammenzustellen, dass wir wirklich komplett nur natürliche Zutaten haben. Also es geht, aber es ist sehr, sehr schwierig, ohne eben diese Zusatzstoffe. Und dann kann man aber schauen, weil die Zusatzstoffe müssen ja gelistet sein. Also das ist auch verpflichtend. Und dann kann man einfach da mal gucken. Und wenn man da komplett drauf verzichten möchte, muss man sich vielleicht auch eine Beratung suchen, die das dann für einen einmal durch überlegt, ob das eine gute Idee ist, so komplett ohne Zusatzstoffe. Wie gesagt, es geht, aber es ist halt relativ komplex, das zusammenzustellen.
Ja, und an der Stelle sei vielleicht auch gesagt, es gibt, soweit ich informiert bin, keine Hinweise aktuell darauf, dass irgendwelche künstlich hergestellten Produkte schlechter oder Zusatzstoffe, was weiß ich, Vitamine, Mineralstoffe, schlechter wären als die, die jetzt aus einem natürlichen Stoff oder aus einer natürlichen Quelle, was weiß ich, wie aus Fleisch oder aus irgendeiner Pflanze gewonnen. Also die sind nicht schlechter. Ich habe dieses Element, ich habe diesen chemischen Stoff und wo der herkommt, ist im Endeffekt für den Körper erstmal egal, solange er in der Form vorliegt, die der Körper verarbeiten kann.
Genau, also wir haben letztendlich dann die Strukturformel, die halt gleich aussieht, ne, je nachdem, wo es, also egal, wo es herkommt. Das ist richtig. Aber es ist einfach so, und ich finde auch, Ja, es gibt natürlich diesen Wunsch, es ist ja auch in der Humanernährung immer größer, dass man halt so wenig synthetisches oder
Ja.
verarbeitete Lebensmittel wie möglich haben will. Deswegen, ich kann den Wunsch irgendwie nachvollziehen und wir versuchen dem auch so gut es geht nachzukommen, aber es ist eben so, gerade auch einige Spurenelemente sind sehr, sehr schwierig, einfach aus natürlichen Zutaten zu decken. Da muss man einfach sehr, sehr genau hinschauen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Hinweis. Wenn wirklich gar keine Zusatzstoffe im Alleinfuttermittel drin sind, kann man vielleicht auch kurz so ein bisschen hellhörig werden und einmal gucken, ist das dann wirklich ein Alleinfuttermittel? Sind wir uns sicher, dass das bedarfsdeckend ist? Vielleicht ja, vielleicht ist es super und die Firma hat sich da ganz, ganz viele Gedanken gemacht und das funktioniert. Aber da muss man einfach auch so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auf so ein, ja, wie Sie gesagt haben, auf dieses Marketing-Thema dann anspringt und dann ist es vielleicht gar nicht bedarfsdeckend.
Ja, wir haben ja dann auch noch diese sogenannten sensorischen Zusatzstoffe. Das ist dann, was weiß ich, 0,1% Rosmarin oder irgendwas drin. Ist das einfach nur dafür da, dass es irgendwas appetitlich riecht zum Beispiel und sonst nichts groß anderes macht?
Also auch da bin ich niemanden, der jetzt in der Futtermittelindustrie arbeitet, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber auch da ist es so, also es gibt natürlich auch immer Zutaten, die sich schön anhören, also die gut sind auf so einer, also die gut im Marketing funktionieren auf so einer Zutatenliste. Und das sind Kräuter immer. Also Kräuter kommen immer sehr, sehr gut an. Die haben sicherlich einfach auch einen Geruchsfaktor dann mit sich dabei, aber inwieweit die Futtermittelherstellenden das jetzt für Geruch oder für Marketingzwecke einsetzen, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich
Alles
nicht.
gut. Nee, was ich dann immer ganz interessant finde, ist, wenn man, was weiß ich, eine Verpackung von irgendeinem Leckerli zum Beispiel in der Hand hat und dann steht da irgendwie, was weiß ich, mit Blaubeeren drauf oder irgendwas. Ich
Ja.
möchte da jetzt niemanden, ich habe da keine spezifische Marke oder irgendwas im Kopf. Also bitte, es ist nur jetzt ein Beispiel. Und dann guckt man hinten drauf und dann sind irgendwie 0, irgendwas oder 2% von dieser Zutat, die vorne drauf steht, eben drin.
Total. Das ist auch ganz spannend. Da kann man auf jeden Fall mal gucken. Sobald mit einem Inhaltsstoff geworben wird, also so wie jetzt mit Blaubeeren, muss immer angegeben sein, wie viel Prozent davon drin enthalten sind. Also das muss dann dabei sein. Und wir haben das für unsere Studierenden, haben wir auch so ein ganz nettes Beispiel. Das ist auch ein Hundefutter und da steht irgendwie, ich glaube, Huhn mit Gemüse oder so. Und dann hinten auf der Deklaration kann man dann sehen, dass irgendwie, ich glaube, 0,4% Gemüse in dem Futter drin sind. Und das finden die Studis dann immer total spannend und regen sich immer ganz doll auf und sagen, oh nein, diese Futtermittelhersteller. Und das ist, ja, also es ist gut, wir können das ja nachgucken. Ne? Man kann das ja anschauen, wie viel ist dann da wirklich drin von diesem Werbeclaim, wie mit Gemüse oder mit Blaubeeren. Kann man ja dann schauen und dann kann man überlegen, ob einem das wichtig ist, ob man gern halt viele Blaubeeren hätte oder weniger. Und dann kann man sich das überlegen, ob man das Futter kauft oder nicht.
Ja, wie ist das denn? Gibt es auch Bestandteile, die drin sein können, aber gar nicht angegeben sein müssen? Weil ich hatte das neulich mal irgendwo gehört. Da ging es, glaube ich, um eine Art von Zucker, die zur Konservierung von halbnassen Futter oder irgendwas eingesetzt wurde, aber nicht unbedingt deklariert werden muss. Habe ich das
Ja,
richtig im Kopf? Gibt es das?
also zum einen haben wir die Möglichkeit, was heißt wir, die Futtermittelherstellenden haben die Möglichkeit, Sachen zu gruppieren. Das ist so das eine. Also dann kennt man vielleicht so dieses klassische hier pflanzliche Nebenerzeugnisse kann man zum Beispiel zusammenfassen als einen Begriff. Das ist so das eine, wo man dann nicht wirklich jede Zutat aufgelistet hat. Also dass man einfach das so ein bisschen komprimiert, muss man auch aufpassen, ist nicht automatisch jetzt, dass die was verbergen wollen. Manchmal ist es wirklich ganz banal die Größe des Schilds, was man auf die Dosen zum Beispiel drauf druckt, weil man muss ja sehr, sehr, sehr viel deklarieren, muss man. Also neben den Sachen, die wir jetzt besprechen, gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, die die Herstellenden deklarieren müssen. Manchmal ist es auch so, dass die auf der Dose dann zum Beispiel nur pflanzliche Nebenerzeugnisse deklariert haben und wenn man aber auf die Homepage geht, kriegt man dann alles. Also da kann man dann auch noch mal schauen, vielleicht kriegt man dann da noch ein paar mehr Infos. Das ist das eine und das andere ist, wir haben natürlich diese kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe, die müssen da deklariert werden, das ist wichtig, aber es gibt so technologische Zusatzstoffe, wenn die Nachverarbeitung nicht mehr eine Wirkung haben. Also wenn wir die wirklich nur für die Verarbeitung einsetzen, dann muss ich die am Ende auch nicht mehr deklarieren. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wirklich alles, alles, alles auf jeden Fall immer auf der Verpackung draufsteht. Das ist nicht so, aber eben die kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe, die müssen natürlich immer gelistet sein. Die Illusion, dass jetzt wirklich so eine die Rezeptur komplett offengelegt wird, das ist bei keiner Firma eigentlich so.
Ja, weil sonst könnte ja auch jeder die nachbauen. Also
Ja, genau.
deshalb hat ja jeder auch so ein bisschen seine eigene Art und Weise, wie er das Futter macht, weil sonst müsste es ja keine verschiedenen Hersteller und verschiedene Sorten geben, dann wären die alle gleich.
Total. Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde, die meisten Futtermittelherstellenden, wenn wir die anschreiben und sagen, hier, wir haben einen Patienten, der will euer Futter füttern, dann teilen die ihre Analysedaten auch mit uns. Also das, was letztendlich am Ende dann analysiert wird, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn die das machen. Dann haben die nämlich auch nichts zu verbergen und haben die Analysedaten auch. Und darauf kann man dann bauen. Dafür müssen die nicht ihre komplette Rezeptur mit uns teilen. Also das ist dann
Ja.
auch in Ordnung, wenn man sich darauf bezieht.
Ist ja auch wichtig und oft wird es ja auch als ein Qualitätskriterium genannt von der Industrie, zu sagen, das ist zusammen mit Tierärzten entwickelt. Ja.
Ja.
Dann ist natürlich praktisch, wenn man da auch wirklich Ansprechpartner hat, die dann
Total. Und das
Informationen
ist,
teilen können.
ja, also ist einfach immer auch ein ganz, ja, für uns auch ein gutes Qualitätsmerkmal, weil es gibt schon auch Futtermittel, Firmen, die eben auch gar keine Analysedaten haben oder sie halt nicht mit uns teilen. Und da sind wir dann immer schon so ein bisschen misstrauisch. Also das heißt natürlich nicht, dass das automatisch nicht bedarfsdeckend ist, aber wenn wir so gar keinen Zugriff kriegen, das ist natürlich für uns auch immer schwierig. Dann können wir damit auch nicht rechnen, das muss man auch
Ja,
sagen. Ja.
ja. Wenn Sie jetzt drei Empfehlungen geben sollten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir beim Blick auf die Futterverpackungen, ob es jetzt eine Dose ist oder ein Sack oder eine anderweitige Verpackung, worauf Sie als erstes achten sollten, was wäre das denn?
Auf jeden Fall Alleinfuttermittel. Das ist, glaube ich, so das allererste, was wichtig ist. Dann das Alter des Hundes. Also für welche Alterskategorie ist das Futter geeignet und passt es zu meinem Tier? Und ja, als drittes vielleicht so ein bisschen, wie ist denn der Gesundheitszustand meines Hundes? Also muss ich was beachten? Also habe ich irgendwie, ja, vielleicht irgendeine Art von Organeinschränkungen oder irgendwie ein Übergewicht vielleicht, ein Untergewicht und dann kann man dahin das Futter auch nochmal prüfen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich zu schauen, ist das ein Alleinfuttermittel oder nicht.
Und gerade diese Frage mit dem, ist mein Hund übergewichtig oder nicht, da muss man natürlich dann auch hart versuchen, mit sich ehrlich zu sein. Denn wenn wir uns so anschauen, die Hunde, die durchs Leben gehen, leider ist ja so immer wieder diese Zahl von mindestens 50%, die dann doch übergewichtig sind, im Gespräch. Also einige von uns sind da sicherlich schon ehrlich mit sich und andere aber vielleicht noch nicht ganz so, weil sonst würden wir nicht auf diese Zahlen kommen.
Ja, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, es ist zum einen auch, wenn man einfach das Tier jeden Tag sieht, dann sieht man vielleicht auch nicht, wie es so langsam sukzessive immer mehr wird. Da empfiehlt sich halt wirklich das, was wir am Anfang schon gesagt haben, sobald man den Hund hat, regelmäßig wiegen, fragen Sie Ihre Tierärztin vor Ort und fragen mal nach einer ehrlichen Einschätzung des Body Condition Scores. Bei vielen Tierärztinnen und Tierärzten ist es so, dass die einfach Hemmungen haben, auch das Thema anzusprechen. Das ist ein wahnsinnig hemmungsbelastetes Thema. Und wenn man dann von sich aus vielleicht einfach sagt, so, was würden Sie denn sagen? Ist der okay so? Oder müssen wir vielleicht ein bisschen runter oder rauf vom Gewicht? Tun Sie den Kolleginnen auf jeden Fall einen Gefallen. Und ansonsten gibt es eben auch toll, auch im Internet gibt es diverse so Body Condition Scores, die man sich anschauen kann. Mal gucken, kann ich die Rippen noch fühlen vielleicht? Wenn nicht mehr, dann ist das schon mal so ein Alarmsignal, dass man vielleicht in die falsche Richtung läuft. Hat der Hund noch eine Taille oder nicht? Also diese Dinge kann man sich mal anschauen.
Genau, und dann kann man immer noch überlegen, kann ich, wenn ist es doch zu viel, muss ich vielleicht mein Futter wechseln, muss ich die Portionsgröße anpassen oder wo muss ich da an
Genau,
den
wo
Stellschrauben ein bisschen
hakt's? Und da
drehen?
vielleicht auch noch mal eine Sache zur Deklaration. Wir füttern immer, also die Fütterungsempfehlung, da orientieren wir uns immer am Zielgewicht. Also wenn der Hund jetzt 20 Kilo hat und er sollte vielleicht 15 haben, dann füttern wir das, was bei 15 Kilo steht und nicht das, was bei 20 Kilo steht. Weil das ist vielleicht auch noch mal ein guter Hinweis.
Absolut.
Und falls es mit der Gewichtsreduktion bei Ihrem Hund noch nicht so gut klappt oder Sie sich Unterstützung wünschen, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn Sie sich bei uns melden. Wir an der LMU München, in der Kleintierklinik und am Lehrstuhl für Tierernährung. Wir haben zum einen eine Spezialsprechstunde extra für unsere übergewichtigen Patienten und zum anderen laufen auch einige Studien zum Thema Übergewicht, wo wir Sie sehr, sehr gerne begleiten mit Ihrem Hund zum Idealgewicht. Also wenn da Interesse besteht, melden Sie sich sehr gern. Ich packe meine Kontaktdaten in die Shownotes und dann freuen wir uns sehr auf Ihre Zuschriften.
Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich hier meinen Fragen gestellt haben. Ich glaube, da war ganz, ganz viel Spannendes dabei. Meine berühmt-berüchtigte, naja, nicht wirklich. Abschlussfrage: Gibt es etwas, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was wir aber überhaupt unbedingt noch sollten?
Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut durch alle Themen eigentlich durchgegangen. Wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass es ein Alleinfuttermittel ist und falls man sich unsicher ist, empfiehlt es sich auch in dieser Welt, wo die Informationen sich einfach ballen, überall im Internet, im Zweifel lieber mal bei uns oder bei Kolleginnen nachfragen, was sich da jetzt empfiehlt und was nicht, anstatt sich durch 800 Foren zu lesen, weil da einfach, ja, super viel auch gefährliches Halbwissen kursiert.
Und eben dann vielleicht, selbst wenn es richtig ist, aber es vielleicht trifft es nur auf den einen Fallhund zu und nicht auf meinen eigenen.
Ja, total.
Super, ganz vielen lieben Dank an Dr. Lilly Baum. Vielen Dank für euch fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder, sonst hört ihr meine Kollegin die Froni. Bis bald!
Tschüss.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.